Bevor es gleich losgeht, haben wir noch eine kleine Werbung für euch in wichtiger Angelegenheit. Denn es gibt eine Routine, die darf einfach keinen Tag fehlen, und das ist ausreichend Wasser trinken. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Benzin, das man ins Auto kippt, damit es wieder fährt. So fühle ich mich nämlich, wenn ich nach langen Konzentrationsphasen ein Glas Wasser trinke, um mich danach wieder konzentrieren zu können. Wirkt bei mir immer Wunder. Aber natürlich nicht irgendeins, sondern eins, das dann auch wirklich schmeckt und man gerne trinkt. Wir haben da die St. Georgsquelle für uns entdeckt. Das ist ein natürliches Mineralwasser aus Ruhpolding. Das Besondere daran ist, dass es aus einer geschützten Tiefenquelle stammt. Es ist von Natur aus rein, also frei von Medikamentenrückständen, Hormonen und Pestiziden und hat einen angenehm weichen Geschmack. Außerdem behält es durch seine natürliche artesische Herkunft, also dass das Wasser aus eigener Kraft nach oben tritt, seine natürliche Struktur bei. Aber praktisch ist es auch noch. Die Glasflaschen gibt es nämlich nicht nur in großen Flaschen, sondern auch in handlichen 0,33 Litern. Also perfekt für unterwegs, passt super in den Rucksack, Kinderwagen oder auch direkt in kleine Kinderhände. Und dazu ist es noch leichtes Glas, frei von PVC und BPA, und schon hat man immer das richtige Wasser griffbereit. Also, ob beim Sport, auf Ausflügen mit der Familie oder eben einfach zwischendurch, St. Georgsquelle, das natürliche Mineralwasser aus Ruhpolding. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei unserer neuen Podcast-Folge.
Es ist mal wieder soweit, eine neue Folge Frauen pupsen nicht. Und zwar hat uns eine Frage auf Instagram veranlasst, ein Kommentar. Den lese ich euch jetzt einfach mal vor. Und zwar, es geht um ein Burrata-Rezept, muss ich an dieser Stelle erwähnen. Und die Dame hat darunter geschrieben, eine Frage an euch. Ich habe von meiner Frauenärztin Epifood bzw. eure Seite und Kochbuchempfehlungen bekommen. Gegen Endometriose, Zucker, Weizen und Kuhmilch frei. Wie sieht es mit Kuhmilchprodukten aus? Sind diese genauso zu vermeiden bei einer antientzündlichen Ernährung wie Milch? Für den Kaffee hat meine Ärztin mir Mandelmilch empfohlen. Ich liebe halt Burrata, Joghurt, ... Was können wir dazu sagen?
Obacht bei der Formulierung. Spaß beiseite. Nein, Epifood ist per se jetzt nicht gegen Endometriose, aber was bei einer Endometriose helfen kann, ist eine entzündungshemmende Ernährung. Ich glaube, wir fangen da jetzt aber mal von vorne an. Was ist Endometriose? Ich hätte ja da sehr gern endlich mal meine Großcousine als Podcast-Partnerin, denn die ist spezialisiert auf das Thema Endometriose. Aber ich mache es jetzt mal einfach, weil wir sind beide keine Ärztinnen, aber das ist so quasi die Zusammenfassung von Endometriose. Es ist eine chronische Erkrankung, bei der Gewebe, ähnlich der Gebärmutterschleimhaut, außerhalb der Gebärmutter wächst. Und das auch passend zum Monatszyklus. Also das wächst quasi wie die Gebärmutterschleimhaut in der Gebärmutter. Wächst diese außerhalb der Gebärmutter im Zyklus auch. Blutet auch, kann aber nicht abfließen. Und die Folge sind dann Entzündungen, Schmerzen, Verwachsungen und sogar Zysten können da Folgen sein. Und ich glaube, die typischsten Symptome sind tatsächlich einfach exorbitante Regelschmerzen. Also wirklich exorbitante Regelschmerzen, Unterbauchschmerzen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, aber auch beim Stuhlgang. Und bei manchen Frauen kann das auch dazu führen, dass sie sich schwer tun, Kinder zu bekommen oder vielleicht sogar gar keine Kinder bekommen können. Aber ich habe mir sagen lassen, nur wenn man Endometriose hat, heißt das nicht, dass man keine Kinder bekommen kann.
Ja, gibt es ja auch ein paar prominente Beispiele, würde ich mal
sagen. Exakt. Aber es ist anscheinend so, dass viele Frauen, die keine Kinder bekommen können, oftmals Endometriose haben, also quasi der Umkehrschluss. Und dadurch, ihr habt es schon gehört, es entstehen Entzündungen durch diese Endometriose und dementsprechend ist es dann auch sehr sinnvoll, sich entzündungshemmend zu ernähren, also wirklich gezielt. Wir sind ja eher so die Genussmenschen. Wir achten schon auch drauf, aber ist jetzt nicht, dass ich mir täglich in den Kopf eingepflanzt habe, ich muss mich extrem entzündungshemmend ernähren. Wobei ich das schon eher tendenziell mache. Und da kommen wir auch gleich dazu, was da so Tipps sind bei einer entzündungshemmenden Ernährung. Und das kann einfach anscheinend dazu führen, dass Entzündungen im Gewebe reduziert werden, die Schmerzen auch gelindert werden. Gleichzeitig unterstützt es das Immunsystem und soll auch den Hormonaushalt günstig beeinflussen können.
Ich finde ja entzündungshemmende Ernährung auch ein ganz kleines bisschen trendy. momentan. Man hat ja eine ganz lange Zeit proteinhaltig, ganz, ganz viel Protein. Dann vegan war davor. Ich weiß, es ernähren sich auch ganz viele aus ethischen Gründen und schon ganz lange, aber ich spreche jetzt wirklich von Ernährungstrends. Und da hatten wir eben vegan ganz groß drin, wir hatten proteinreich ganz groß drin, wir hatten darmgesund ganz groß drin und wir haben antientzündlich ganz, ganz groß drin. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, bei Menschen, die Erkrankungen haben, ich schon oft gehört habe, dass das eben ein wahnsinnig individuelles Thema ist und eben auch Kochbücher oder Ratgeber, die auf anti-entzündlich in Anführungsstrichen, ich würde sagen mal, damit geworben wird, ja, das ist jetzt so entzündungshemmend hier, diese Form von Ernährung, dann sind aber da Sachen drinnen, die dieser Person gar nicht gut tun. Also ich finde, es ist super, super umstritten, es ist ein total individuell, also wenn man jetzt zum Beispiel bei Google eingibt, was ist eine entzündungshemmende Ernährung, ja, dann kommt man wieder auf Pflanzen und wenig Fleisch und ich sag's mal ganz so, wie es ist eine relativ klischeehafte, fast schon vegane Ernährung. Auch Eier waren ja eine Zeit lang irgendwie per se nicht so toll. Jetzt sind die Eier wieder ganz, ganz hoch im Trend. Auch viele, die sich vegan oder pflanzlich, rein pflanzlich ernährt haben, haben Eier mit aufgenommen, weil sie gemerkt haben, oh, mir fehlt dann doch was. Meistens ist die Arachidonsäure. Gibt es auch ein paar prominente Beispiele. Menschen, die damit dann Probleme hatten. Also ich finde, dass es ein absolut individuelles Thema ist. Und das muss man von vornherein einfach mal sagen.
Ja, absolut. Also aber auch zu Recht quasi ein Trend, nennen wir es jetzt mal so, weil wir durch diese ganze Industrienahrung...
Krankheiten, die sind entzündungsgefördert, klar.
Richtig, wir haben ganz viele chronische Krankheiten, die eben auch durch eine sehr entzündungsfördernde Ernährung geprägt sind. Und da braucht man sich ja nur mal die Convenience-Produkte anschauen, was da
oder mal in den Schwimmbad gehen, verwendet was da werden. So verkauft wird.
So. Was war, stimmt.
Wirklich. Ich war letztens, dachte mir so, also ja, okay, klar, mal kann frittieren, also schön, Pizza, die natürlich vorbereitet ist, nicht irgendwie die, nicht die geile Pizza, ich spreche nicht von der geilen Pizza, nicht von der 72 Stunden 2 Gramm Hefepizza, ich spreche von der Konservierungsstoffe und ein Kilo Hefepizza, die auch so richtig nach Hefe stinkt, von der spreche ich. Dann schöne, riesige, Slushy-Getränke mit Zucker und was weiß ich. Käse, der ja auch irgendwie, glaube ich, mit Käse gar nicht mehr so verwandt ist. Vielleicht ist er vegan, wer weiß es, ja. Nicht das Gute. Alle möglich frittierten Sachen von Pommes, Churros und Co. Ja, super. Was ist denn da machen? Bist du ja gefangen. Ja, klar. Und dann läufst du mit deinem Kind vorbei und dann sagt es ja, und das will ich und das will ich. Und dann kommst du raus und denkst dir, ja, super, also es hat jetzt nicht so gut funktioniert. Dann sagt man sich auch, ja, gönnt man sich mal. Das Problem ist aber, wenn das halt mal eine längere Zeit so ist, ja gut, dann sind wir wirklich bei entzündungsfördernd und dann ist der Trend, wie du schon sagst, absolut berechtigt, ist auch so. Ich würde es mir halt wünschen, dass mehr von außen kommen würde, anstatt in dem Sinne von innen. Das heißt, dass auch so das Angebot einfach so ein bisschen schöner ist, ein bisschen vielfältiger, nicht mehr diese Extremen. Also ich will ja jetzt nicht, dass da irgendwie ein Pokéball-Laden steht, wo ich sage, ich krieg eine kleine Bowl mit irgendwie 5 Gramm Quinoa und 3 Blattl Rucola. Das brauche ich ja auch nicht. Aber 18,50 Euro. Einfach mal normal. Mach doch mal so ein Ofenkartoffel. So gute alte Ofenkartoffel. Wo ist sie denn?
Ja, stimmt. Aber ich habe es ja vorhin schon angesprochen, wir machen das ja nicht aktiv. Entzündungshemmende Ernährung, aber man kann jetzt schon sagen, Epifood ist definitiv eine entzündungshemmende Ernährung. Deswegen, wir gehen jetzt mal so, die Do's an entzündungshemmender Ernährung sind auf jeden Fall Gemüse und Obst, bunt und abwechslungsreich, das gibt's bei uns auf jeden Fall immer täglich. Ja. Besonders Beeren lieben wir, grünes Gemüse und Brokkoli sind wir auch ganz große Fans. Dann Vollkornprodukte im Sinne von Hafer, Hirse, Quinoa hast du eh jetzt gerade schon angesprochen.
Bin nicht so der Quinoa-Fan.
Ich bin auch tatsächlich nicht so der Quinoa-Fan. Ich habe es letztens erst wieder gegessen und dachte mir, habe ich doch besser vertragen, als ich dachte. Ich habe mir da mal sehr schwer getan, was die Verdauung anging.
Aber der war verzehrfertig.
Ich bin ein krasser Hirse-Fan. Ich bin einfach ein krasser Hirse-Fan. Ich liebe Hirse. Und da muss ich jetzt mal ganz kurz, das ist keine bezahlte Werbung, aber es gibt beim DM Hirse feinkörnig. Game Changer.
Also wie Couscous.
Ja, der lässt sich auch viel besser kochen. Und diese Hirse, nicht mit der Quellkochmethode, das funktioniert bei mir nie, das wird immer Matsch, sondern immer in viel Wasser kochen und dann quasi nach der Zeit, wenn er gar ist, einfach durch ein Sieb geben und abschrecken.
Ein feines Sieb.
Boah, ich weiß doch, wie wir mal früher mit Amaranth Sachen gemacht haben. Amaranth ist so klein.
Es ist zu klein.
Es gibt einfach kein Sieb, was Amaranth auffängt. Das ist einfach, wenn man das abwaschen wollte im Sieb, man hat den Amaranth einfach wieder im Geschirrspülbecken. Also
Ja, so viel zu
tun. Aber es gibt auf jeden Fall mehrere Quellen für alles Mögliche. Ich meine, hier
muss jetzt nicht
Proteine, Kohlenhydrate,
Dinkel sein oder sonst was. Vertrage ich ja zum Beispiel leider nicht. Aber deswegen, also da gibt es einiges, was man da essen kann. Auch Buchweizen zum Beispiel. Fettreiche Fische, sowas wie Makrele, Hering. Ich bin ja ein krasser Matthias-Fan. Bei uns gibt es den ab und zu am Wochenmarkt. Da ist der, also Matthias in Anführungszeichen, vom Chiemsee.
Ja, Matthias ist ja nur eine Zubereitungsart.
Genau.
Ja.
Und es ist halt, es ist so geil zubereitet. Ich liebe das.
Chiemsee, also Renke.
Ja, aber wichtig ist natürlich Omega-3-Fettsäuren. Es sind Meeresfische, die Omega-3-Fettsäuren haben. Meeresfische, weil die Algen essen.
Also
die,
kleine Sardinen und Sardellen. Am liebsten Boccarones oder Alici auch genannt.
Ja, die liebe ich auch.
Ja. Same, aber nur Spanisch und Italienisch.
Ja, tatsächlich, also du ja auch, wir nehmen meistens eigentlich Omega-3-Öl nochmal zusätzlich in Form von Öl oder Kapseln. Ich bin gerade wieder in meiner Kapselphase, weil ich es ab und zu einfach beim Essen vergesse und dann danach noch schnell die Kapsel mehr reinballer, so wie ich es gerne sage. Spaß. Nee, da auf jeden Fall gibt es ja vegane Öle, es gibt Fischöle, beste Qualität. Unsere OGs wissen, wo es die gibt. Dann Nüsse und Samen. Bin ich ja auch so ein, sind wir auch ein sehr zwiegespaltenes Thema, wie du es ja schon gesagt hast. Man muss schauen, was man verträgt. Ich zum Beispiel kriege von Nüssen krasse Entzündungen im Gesicht. Dementsprechend sind Nüsse für mich No-Go, wären also kein Teil meiner entzündungshemmenden Ernährung.
Aber da sprechen wir immer von Individualität. Exakt. Und nicht nur, dass du es nicht verträgst, sondern auch das Produkt selber. Also es gibt ja auch nochmal, du kannst es gibt natürlich Markenunterschiede, es gibt Herkunftsunterschiede und dann gibt es aber auch noch, wie wird das hergestellt, dieses Produkt, ja? Wie Cashews halt einfach chemisch gelöst werden, möchte ich das? Kann man sich mal anschauen im Netz, wie sowas passiert, finde ich das gut? Finde ich das vielleicht auch nicht so gut. Und dann halt eben auszuweichen auf andere Produkte, andere Nüsse, wie auch immer. Ich fand zum Beispiel auch teilweise, dass ja, Mandeln, Pistazien, Macadamia, eigentlich alles das Gleiche, die gammeln schneller, als man denkt und die haben ja keinen Schimmel. Mhm. Die riechen halt nur wahnsinnig seifig. Und ich hatte letztens, glaube ich, das war so meine Vermutung, als ich am nächsten Tag mit geschwollenem Gesicht aufgewacht bin, weißes Mandelmus in meinem Essen, so als so Sahneersatz. Und ja, mir ging es gar nicht gut am nächsten Tag. Also es war, meines Erachtens war das definitiv drüber. Dieses Nussmus war drüber. Das hast du aber halt nicht gesehen. Du nimmst es halt irgendwie und schaust halt irgendwie aus Mindesthaltbarkeitsdatum, wenn es halt irgendwie so einigermaßen passt, riecht es vielleicht mal kurz drüber oder so, aber dann nimmst du das. Und das war nicht mehr gut. Also da habe ich gemerkt, mein Histamin war auf einem anderen Level am nächsten Tag, auf einem ganz anderen Level. Also muss ich auch dazu sagen, speziell achte, schaut da mal drauf, wie ihr das nochmal vertragt. Vertragt ihr vielleicht besser hier Weißmandelmus? Ich vertrage zum Beispiel besser dann das Haselnussmus. Da gibt es wahnsinnig große Unterschiede und das kann man dann doch relativ schnell feststellen.
Ich muss da gerade auch so eine witzige Erinnerung an unsere intensive Catering-Zeit. Wir machen das ja schon seit 10 Jahren und früher waren ja auch, ich nenne sie jetzt mal diese ganzen Powerfoods, waren ja, die gab es ja noch nicht überall, so wie jetzt zum Beispiel, dass du Kiersamen beim Aldi bekommst.
Ja, super, super
Foods. Und ich weiß noch, wir hatten damals Kiersamen richtig günstig eingekauft und die sollen ja quellen. Also man will ja Kier-Pudding, was damals der Trend wollte, man draus machen, das hat einfach nicht gequollen. Und dann haben wir mal welche aus dem Biomarkt gekauft und also die anderen waren auch Bio, aber die waren irgendwie günstiger und die anderen waren teurer. Und ich weiß noch, wie wir halt quasi dasselbe Mengenverhältnis genommen haben. Und wir hatten auf einmal so ein Kiersamen-Steinpudding. Also das hat innerhalb von 10 Minuten ist dieses Zeug gequollen und war so fest und dickflüssig, ja. Wo uns dann klar wurde, okay, krass, es gibt einfach extreme Qualitätsunterschiede, sogar bei Kiersamen.
Ja, im Endeffekt, das ist ja auch irgendein Lebensmittel. Also es wächst ja faktisch irgendwo.
Ja,
das,
richtig.
Keine Ahnung, ja. Das ist ja wie immer Brokkoli. Wenn der jetzt halt länger im Supermarkt liegt, dann hat er nicht mehr so viele Nährstoffe. Wenn dann teilweise, kennst du es, wenn der Brokkoli so gleich gelblich wird auch?
Ja, ja.
Weiß ich ja auch noch. Ist ja alles, alle ja. Dude, ja, können ja auch alles machen. Aber im Endeffekt, mir geht es darum zu sagen, wenn ihr dieses Google-Produkt, das ihr habt, die Perfektion an dem Produkt, das ist eventuell nicht das Produkt, was bei euch ist. Vielleicht ist euers ja sogar besser. Ja. Davon gehen wir jetzt mal aus, ja. Aber es kann halt auch mal anders sein.
Nächster Punkt, Hülsenfrüchte. Sowas wie Linsen, Kichererbsen und Bohnen. Und da habe ich auch gleich direkt die Anekdote. Ich liebe Kichererbsen, ich liebe Linsen, ich liebe Bohnen. Aber Kichererbsenpasta und Linsenpasta vertrage ich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was da denn los ist. Ich habe es jetzt schon 3-mal wieder versucht. Jesus, der Tag danach war, da wollte mein Körper ganz schnell etwas wieder loswerden.
Ja, da sind wir bei diesen ganzen Foodmaps so ein bisschen. Also diese FODMAP-Ernährung, wenn euch das was sagt, Foodmap-Ernährung. Und da muss ich auch wieder an die Anja denken, mit der ich ja schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen habe zum Thema Morbus Crohn, die ja schon ganz viel Erfahrung gesammelt hat, auch im Lifestyle-Ernährungsbereich, was diese Krankheit angeht. Also es ist auch eine Darmerkrankung, Crohn. Ja. Und sie hat auch gemeint, lektinhaltige Lebensmittel, und da gehören eben auch Hülsenfrüchte dazu, tun ihr extrem schlecht. Und das fand ich wieder total spannend, weil bei ihr hat das Entzündungen ausgelöst. So, da sind wir wieder bei diesem individuellen Thema. Meistens hast du ja bei Kochbüchern, die so entzündungshemmende Küche promoten, sehr viel Hülsenfrüchte, was übrigens sehr logisch ist, weil das geht in die pflanzliche Richtung und dann nimmst du halt viele Hülsenfrüchte. Aber man sieht, es funktioniert halt nicht mit jedem und bei jedem. Linsen bin ich auch komplett raus. Im Gegensatz zu Bohnen vertrage ich wunderbar.
Ja. Und dann, was da darf natürlich in der Küche auch bei uns nicht fehlen?
Kräuter?
Exakt, Gewürze. Also wie Kurkuma, Ingwer, Knoblauch, Zimt, Rosmarin, Petersilie, wunderbar, enthält auch noch Bitterstoffe.
Also auch voll das gute Thema übrigens, weil wir diese Individualisierung von diesen ganzen Produkten. Kurkuma, wie oft ist das Pestizid belastet?
Da gibt es auch diese ganz allergisch dagegen.
Richtig verrückte Tests. Also da einfach mal wirklich das Produkt anschauen. Was hatten wir letztens über Räucherpaprika?
Die Zunge weg.
Krebserregende Stoffe teilweise. Also schaut euch diese Gewürze an, die ihr kauft. Greift nicht zu irgendwelchen billigen Blindgewürzen. Das funktioniert nicht. Weil die dann doch, man verwendet die halt auch schon viel. Also ich habe auch so eine Gewürzschublade und ich würde behaupten, ich verwende jeden Tag Gewürze. Wenn man kocht, verwendet man Gewürze, oder?
Ja, sonst schmeckt sie nicht.
Cassia-Zimt, Ceylon-Zimt, auch schon wieder ein gutes Beispiel. Cassia eher so ungünstiger, Ceylon ein bisschen besserer, meist eine teurere.
Da hatten wir aber witzigerweise auch einen Kommentar, da hat einer, glaube ich, drunter kommentiert, weil er das errechnet hat, wie viel Zimt man essen müsste, damit es dann auch toxisch wirkt.
Fair.
Okay, ich will es trotzdem nicht essen.
Das ist ja der Punkt, natürlich, klar, ja gut, aber da sind wir ja
wieder mal. Also wenn man schon drauf achtet, finde ich, kann man ja dann auch wirklich das Produkt nehmen.
Ja, absolut, warum sollte ich jetzt nicht den Bio-Ceylon-Zimt nehmen, sollte ich den jetzt nicht nehmen und dann halt irgendwie zu dem konventionellen Produkt, wo ich auch eine Pestizidbelastung in dem Sinne habe, und entgegen einem, also nee, also es kann so einfach sein, oder?
Ja, und Klassiker, ausreichend Wasser und ungesüßter Tee. Und ihr merkt schon, da sind jetzt Milchprodukte noch nicht genannt. Aber da wollen wir nochmal gesondert drauf eingehen, auf Milchprodukte. Don'ts würde ich trotzdem ganz gerne noch besprechen bei der entzündungshemmenden Ernährung, was man lieber meiden sollte. Klassiker, Zucker, Süßigkeiten, fördern Entzündungen. Ich kann wirklich die Uhr danach stellen, wenn ich mal wieder irgendwas Zuckerreiches gegessen habe. Und da wird man auch echt verdammt schnell süchtig danach wieder. Wie schnell mir die Pickel aus dem Gesicht sprießen. Unfassbar. Habe ich erst wieder im Urlaub gemerkt. Es gibt nämlich in Kalabrien gibt's ein Getränk, das heißt Brasilena. Das ist so, das ist eigentlich total witzig. Das ist ein Kaffeegetränk, ultra gesüßt und mit Sprudel. Also so wirklich für normal Kaffeetrinker erstmal so, was ist das? Mhm. Aber das schmeckt einfach so krank geil, wenn man am Strand liegt, die Sonne auf dem Nacken brennt und dann schön mit Eiswürfeln. Aber das musste ich echt nach 3 Tagen wieder einschränken. Aus Gründen. Dann Weißmehlprodukte im Sinne von Toast, was ja auch sehr konventionell dann tatsächlich hergestellt ist. Nudeln, wo man jetzt auch, die muss man jetzt einfach nicht im Übermaß essen, oder so Gebäckstücke, muss ich immer an die Gebäckdose von meiner Oma denken, wo dann dieses Butterspritzgebäck drin war.
Ich finde da so wahnsinnig viele Konservierungsstoffe in Sachen von diesem günstigen Gebäck, wo du sagst, okay, du kaufst, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt so ein Kuchenverliebte und sagst einmal die Woche Kaffeekuchen bei Oma und der ist selbst gebacken, und da spricht überhaupt gar nichts dagegen. Ich finde, das kann man auch wirklich genießen. Wie gesagt, wir sind Genussmenschen und das gehört dazu. Das ist dann auch irgendwo für die Seele, weil ich glaube auch, sich alles zu verbieten, führt zum absoluten Gegenteil und macht dann auch wahnsinnig unglücklich, und das darf es nicht machen. Das ist nicht schön. So funktioniert gesunde Ernährung nicht, meines Erachtens. Aber es gibt halt schon definitiv Schrottprodukte, die man einfach lassen kann und dementsprechend sich auch freischaufelt, Platz freischaufelt für die, die dann super geil sind, wo man sagt, das ist jetzt wirklich Soulfood, die liebe ich halt. Und was auch immer ihr liebt, das muss jetzt nicht das sein, was wir lieben, ja. Also es kann jetzt was ganz anderes sein.
Als Alternative, ich kann ja tatsächlich auch gar kein Gluten essen. Dementsprechend sind meine Alternativen meistens auch Alternativen, die jetzt dazu passen würden. Sowas wie Buchweizenmehl verwende ich super gerne. Das ist Geschmackssache. Für viele Leute schmeckt es bitter. Ich mag es super gerne. Muss jetzt dazu sagen, ich verwende auch Reismehl, und das ist auch ein Weißmehlprodukt.
Auszugsmehl,
ja. Deswegen, es kommt eigentlich meistens nur vor, wenn ich mir irgendwie besonders was mache, weil ansonsten, boah, ich bereite echt super wenig was mit Mehl zu, außer halt, wenn es da mal ab und zu ein Kuchen ist. Da mache ich dann immer eine Mischung mit rein. Und aber was ich tatsächlich stark merke, sind auch frittierte Produkte. Meine Secret Obsession sind ja Kartoffelchips, gesalzen. Die besser meiden. Transfette, stark verarbeitete Lebensmittel wie Fastfood und so weiter, stark entzündungsfördernd. Und ja, ich merke es tatsächlich auch, vor allem mit den Kartoffelchips. Ich versuche das dann immer alibimäßig mit Omega-3-Öl auszubalancieren, aber ist halt auch nur alibimäßig und kommt auch nicht oft vor. So mal die alle Jubeljahre, wo man sich halt einmal auch eine Pommes reingönnt, dann hat man sie sich halt reingegönnt.
Ja, genau. Das ist ja der Punkt. Das ist ja unser Körper auch. In der Regel, der gesunde Körper da kann das aushalten. Das ist der Punkt. Wenn wir jetzt wieder auf Ihre Frage eingehen, die wir politikermäßig voll wegmoderiert haben, müssen wir sagen, Sie hat ganz explizit gefragt, nochmal wegen Endometriose. Wie du schon sagst, ist es faktisch halt, wenn du unter einer Belastung, also einer Krankheit, ist es vielleicht eine akute Phase, weil es ist ja auch eine Phasenkrankheit so ein bisschen. Bist du gerade in einer besseren Phase, schlecht? Ich glaube, du hast halt faktisch viel mehr Kontrollen dadurch. Auch so eine gewisse Körperresonanz, also der Körper, der dir dann mit Schmerzen signalisiert, das ist gerade vielleicht nicht so toll. Ich glaube, bei Allergien zum Beispiel hat man das ja auch, Histamin gerade ein bisschen weiter oben. Es gibt halt verschiedene Phasen, worauf ich hinaus will, wo man ein bisschen mehr aufpassen muss. Und dann gibt es welche, wo man vielleicht sich ein bisschen mehr zurücklehnen darf und auch sollte.
Ja, aber ich glaube, wir sind, also zum einen, ihr merkt schon, das ist ja ähnlich zur Epifood-Ernährung. Habt ihr eine chronische Erkrankung, macht es schon sehr Sinn, darauf zu verzichten. Wenn es da mal passiert, dann habt ihr es mal gegessen und euch gegönnt und genossen. Aber ich, wie du schon sagst, wenn man diese erschwerte Belastung zusätzlich hat, dann macht schon Sinn, einfach darauf zu verzichten. Also da spreche ich ja, auch
aus eigener Erfahrung. Umdenken auch vielleicht. Nicht, ja. nicht den Verzicht denken, sondern denken in den Alternativen und sagen, exakt. Okay, wahnsinnig leckere Alternativen, die richtig Spaß machen, die dann auch das bessere Produkt sind, wo du am Ende was einfach happy macht. Und das ist so wichtig.
Ja, da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, verarbeitetes Fleisch. Habe ich witzigerweise erst letztens ein Video gesehen, wie man Leberkäse selber machen kann. Und das geht auch relativ clean. Aber so Wurstwaren und Co., da sind ganz oft auch Konservierungsstoffe mit drin. Wir wissen nicht, wie unser Körper sie verarbeitet. Meistens werden Konservierungsstoffe nur einzeln getestet, aber nicht in Kombination. Deswegen da Obacht. Dann nächster Punkt, ungesunde Fette im Sinne von Margarine. Das sind gehärtete Fette. Das ist auch in vielen Fertigprodukten mit drin. Transfette, die
Omega-6.
Also man muss jetzt auch dazu sagen,
reich.
Omega-6-reiche Öle, Fette. Omega-6 ist nicht per se schlecht. Also wenn
das ist ja Arachidonsäure, ist ja eine Omega-6-Fettsäure. Das ist das, was ich vorhin angesprochen hatte mit den Eiern, by the way.
Aber Transfette, ich weiß, da arbeitet die Industrie sogar tatsächlich dran, dass zum Beispiel bei Pommes und Co. diese Transfette nicht entstehen. Aber ja, ob das der Wahrheit entspricht. Ich weiß es nicht.
Das Licht
dann, und das ist ein wichtiger Punkt, ist Alkohol. Alkohol trinke ich ja zum Beispiel auch seit einem Jahr nicht mehr. Einfach aus dem Grund, weil ich schon eher darauf achten sollte, entzündungshemmend mich zu ernähren. Und wie gesagt, Alkohol ist etwas, was ich ganz einfach aus meinem Leben streichen konnte. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem interessanten Punkt, dass man auf übermäßigen Konsum von Milchprodukten verzichten sollte. Ich verzichte ja komplett auf Milchprodukte, weil das für meinen Körper super entzündungsfördernd ist. Aber du hast ja auch eine andere Sichtweise drauf.
Ich denke tatsächlich, ja, schaut, wie ihr das vertragt. Im Falle des Falles kann auch ein gutes Produkt dann wieder ergänzend sein zu einer sehr ausgewogenen Ernährung. Insbesondere auf fermentierte Milchprodukte gibt es auch wirklich aus tollen Quellen. Ich glaube, der Kefir-Trend hat uns allen gezeigt, dass da auch Luft nach oben ist und dass es auch funktioniert in einer entzündungshemmenden Ernährung, war ja auch lange Zeit nicht enthalten sozusagen, ist jetzt wieder enthalten. Das ist das, was ich ganz am Anfang schon angesprochen hatte, dass wir immer wieder Trends sind. Das ist schon alles Trendopfer. Was funktioniert, was funktioniert nicht. Also am Ende müsst ihr überlegen, was für euch funktioniert. Könnt euch immer nur so die alles anhören und dann aber selbst herausfinden, ob das Sinn macht. Aber fermentierte Milchprodukte, ja, immer gern die Packung umdrehen, wie es halt so ist. Ist ja auch voll oft noch so, ich sage jetzt mal so Verdickungsmittel oder so drinnen und dann sind gar keine Kulturen mehr drin. Also es ist im Endeffekt in Anführungsstrichen mehr oder minder ein totes Produkt oder es sind vielleicht auch gar keine Kulturen, also Bakterien zugesetzt. Solche Produkte gibt es tatsächlich öfters als man denkt, also auch mal da drauf schauen. Genau, deswegen würde ich sagen, auch bei ihr würde ich es ihr raten, vielleicht nicht unbedingt die Burrata, dieses Rezept wäre wahrscheinlich nicht unbedingt was für sie, kann man jetzt mal so sagen.
Aber wie gesagt, das ist individuell, wir sind ja auch keine Ärzte.
Aber ich kriege von Burrata auf Bauchschmerzen.
Von was?
Ich vertrage Milchprodukte in der Regel ganz gut, aber Burrata ist also not my piece of cake.
Aber was man jetzt auf jeden Fall schon mal sagen kann, wir haben ja angefangen mit ohne Kuhmilch, ohne Weizenmehl und ohne raffinierten Zucker. Hauptsächlich ist Epifood ohne Konservierungsstoffe so naturbelassen wie möglich. Und was Milchprodukte angeht, wenn man sie verträgt, wie wir es ja gerade schon gesagt haben, dann bestenfalls einfach wirklich eine gute Qualität. Demeter, Braunglas, wenn es Milch sein muss. So, ich sage ja auch immer, bestes Beispiel, meine Mama, die braucht einfach Milch, die trinkt es einfach sau gerne, die ist damit aufgewachsen, die verträgt es gut. Ich vertrage es gar nicht, ich habe schon als Kind auch gar nicht vertragen. Aber genauso Sachen wie Käse und fermentierte Produkte wie Joghurt, Kefir, Quark.
Käse, deutsche Quark Käse ist auch. Ist ja auch eine Art von Fermentationsprozess.
Ja, das sind einfach Reifeprozesse. Wenn man das verträgt, so die Menschheit hat natürlich aus einem gewissen Grund angefangen, Milchprodukte zu konsumieren. Sie können auch gut tun. Aber es ist sehr individuell. Zucker ist bei uns einfach nach wie vor als Genussmittel zu betrachten, wie Alkohol. Wenn man mal was Süßes isst, dann bitte gerne genießen. Zucker sollte nicht inflationären Gerichten verwendet werden, außer es ist halt wie ein Gewürz zu verwenden, dass mal eine Prise reinkommt. Kann man aber auch ganz gut mit Obst tatsächlich machen. Ich werd nie vergessen, nie, wie wir mal bei ich weiß gar nicht mehr, wie wir den damals kennengelernt hatten. Ich glaube, das war auch vor Jahren jemand, der bei uns rein investieren wollte. Was nicht schon für Leute bei uns rein investieren wollten. Und der hat einen witzigen Tipp gesagt. Und zwar hat er in sein Curry immer statt Zucker oder was man reinmacht, Palmzucker, Kokosblütenzucker, whatever, hat er immer eine Banane mit reingedrückt. Und es gibt da natürlich auch ein anderes Aroma hinzu, aber es gibt auch diese gewisse Süße. Und manchmal braucht ihr ein Gericht, um rund zu sein. Also salzige Gerichte etwas Süße. Süße Gerichte, etwas Salz. Ist amoratisch für einen. Amoratisch.
Romantisch.
Ramondisch. Ramondisch. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aromatisch besiegelt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, alle Geschmacksrichtungen holen einen natürlich ab. Ja, klar.
Aber was jetzt auch gar nicht gefallen ist, was trotzdem immer wieder sehr, sehr wichtig ist zu bedenken, mehr Bitterstoffe. Einfach mehr Bitterstoffe in den Alltag integrieren. Das ist auch so, so wichtig, weil wir dann auch die ganzen Vitamine und Nährstoffe besser aufnehmen können, da das unsere Verdauung auch mit fördert. Und was Weizen angeht, wir sind ja nicht per se gegen Gluten, das denken ja sehr viele, muss trotzdem schauen, hat man eine gute Qualität, das ist kein hochindustriell massenproduzierter Weizen und Dinkel ist.
Ist eigentlich wie bei Milch, fermentierte Produkte sind okay, oder?
Also schon Sauerteigprodukte.
Genau, also wenn wir so von Backwaren sprechen, das macht schon Sinn, weil halt einfach
die Produktion einfach
Phytinsäure einfach zurückgeht. Auch Gluten wird tatsächlich auch reduziert in diesem Fermentationsprozess, in dem Gärungsprozess. Also es macht schon Sinn, die Verträglichkeit geht einfach stetigst nach oben. Durch diese Milchsäurebakterien, die halt eben das Gären anregen. Deswegen kann man da bei Brot auf jeden Fall darauf gehen. Nudeln muss man eben auch gucken, was hat man da für ein Produkt. Ich esse auch teilweise ganz normale Nudeln. Ja, wenn ich zum Italiener gehe, ist das auch überhaupt kein Problem. Ja. Aber ich esse es auch nicht in riesigen, großen Massen, muss ich dazu sagen.
Um jetzt aber nochmal abschließend auf das Thema Endometriose zurückzukommen. Also ich habe ja auch extreme Periodenschmerzen, exorbitant. Ich habe keine Diagnose, deswegen möchte ich mich jetzt auch nicht hier zu weit aus dem Fenster lehnen. Und ich habe schon gemerkt, da waren wir mal in Italien auf einem Festle von der Feli und habe mir da alles reingegönnt, was geht. Und ich war danach einfach krank. Ich war einfach ausgenockt und krank. Also ich merke bei mir schon, wenn ich jetzt zum Beispiel gar nicht drauf achte, also auch Gluten esse, Milchprodukte esse, Zucker esse, also all die Sachen, die Entzündungen fördern, dass es mich komplett wegwatscht. Ich muss da schon eher darauf achten, das nicht zu essen. Deswegen, wahrscheinlich mache ich es einfach intuitiv, ernähre ich mich entzündungshemmend. Und ja, ich würde schon sagen, dass es bei mir definitiv hilfreich ist. Und man das auf jeden Fall mal ausprobieren sollte, da wirklich aktiv drauf zu achten.
Vielleicht auch einfach in Stufen Spaß an der Ernährung zu finden, macht auf jeden Fall Sinn, Spaß an gesunder Ernährung zu finden, am Selbstkochen, und dann geht das alles schon seine richtigen Wege. Weil auch bei Zucker, man muss schon immer sagen, es geht immer bei uns um zugesetzten Zucker. Wir verwenden ja auch, hast du ja auch schon genannt, also es ist, wir verwenden ja auch gewisse Zuckerarten, wir verwenden auch irgendwo Honig, wir verwenden auch irgendwo Ahornsirup, Datteln und so weiter. Natürlich unterm Strich ist das auch Zucker, da gibt es sicherlich auch Kritiker, die sagen, ja, aber was ist damit? Sehen wir ein bisschen anders. Wenn wir sagen, das sind natürlichere, aber unterm Strich ist natürlich auch Zucker. Wenn wir das in exakt im gleichen Verhältnis verwenden würden wie Zucker, also wie zugesetztes Zucker, würde es überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Es würde nur einen Sinn ergeben. Dementsprechend natürlich nur in der reduzierten Form, und auch wir haben da so gewisse, ich würde es nicht Regeln nennen, aber es gibt schon Gedanken, die man sich macht, wann man vielleicht auch Zucker isst. Isst man das irgendwie in der Früh zum Beispiel? Mittlerweile essen wir ja gar kein süßes Frühstück mehr. Ich glaube auch, dass Instagram auch etwas verantwortlich dafür ist, weil dieser Blutzucker Trend ja auch vor ein paar Jahren extrem angezogen hat und ganz viele, und somit sind die Eier auch wieder hier in ihren Siegeszug angelangt. Ja,
danke, Freunde.
Wegen Blutzuckerspiegelfreundlicher Ernährung. Das ist total spannend. Aber genau, weil man eben gemerkt hat, ah, okay, so ein richtiger Porridgebär kann auch mal müde machen. Ja, dementsprechend auch am Nachmittag so das Teilchen auf den nüchternen, fast nüchternen, muss man dazu sagen, Magen, wenn man irgendwie so ein Energieloch hat. Das kann halt wirklich im Blutzuckerspiegel Achterbahn fahren lassen. Und da sind wir dann schon in der Nähe von ganz großen Problemen, wenn man das über Jahre hinweg macht. Dementsprechend, ich glaube, wenn man da so ein paar so kleine Sachen einhält und sagt, ich möchte schon gerne eine Nachspeise haben, aber ich esse die vielleicht immer nach einem, wie die Mama mal gesagt hat, nach dem Gescheiten, nach was Gescheites. Jetzt gibt es erst was Gescheites, dann gibt es eine Nachspeise, dann kann das auch funktionieren. Dann ist das eine Kleinigkeit und ist man damit auch happy. Also manchmal macht es auch dann die Reihenfolge vom Essen.
Absolut. Ich habe das dir, glaube ich, schon mal in einem Podcast erzählt, dass ich das total faszinierend finde, wie ich mir ab und zu vornehme. Ich habe einen Brownie gebacken und dann möchte ich den unbedingt nach dem Essen, möchte ich mir den gönnen. Und ich habe einfach nach dem Essen gar keinen Bock mehr drauf und esse ihn nicht. Also so, wow, okay.
So jemand bin ich nicht. Ich esse den aber garantiert mit Anlauf. So sieht's aus.
Ich finde es ganz witzig, dass wir eigentlich dachten, wir kriegen keine Zeit voll nur wegen einer Instagram-Frage. Und ich glaube, wir haben schon wieder richtig rumgeschnackt.
Alle Leute, die es bis jetzt geschafft haben, kriegen einen Blumenstrauß-Adresse einfach mal rüberschicken.
Ja, aber trotzdem einfach vielleicht auch mal so ein persönliches ein persönlicher Kuckloch-Moment, Schlüsselloch-Moment, danke. Oh Gott, da weiß ich noch, wie wir mal irgendwo an der Tankstelle gehalten sind, und da gab es so eine Pornozeitschrift, die hieß Schlüsselloch. Naja, hin oder her.
Gibt's die noch?
Was gibt's
hin oder her gibt's die noch?
Hin oder her gibt's die noch. Das ist die eigentliche Frage.
Richtig.
Ja, wir waren ja in einer Sommerpause, das merkt man ja bei uns auch vielleicht ab und zu dann in den Stories, die sind ja dann auch teilweise vorgedreht. Wir gönnen uns dann auch unsere Urlaube und die waren schön. Wir waren beide in Italien. Du warst ja noch wo?
Ich war noch in Frankreich ein paar Tage drangehängt. Kommt man gar nicht so schnell rüber, wie man denkt, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, nach Kalabrien kommt man auch nicht so schnell, wie man denkt. Das war ein 18-Stunden-Ritt. Mhm. Aber hat sich gelohnt. Ich liebe Kalabrien. Shoutout an Kalabrien. aber ansonsten würde ich spontan behaupten, es ist bei uns eigentlich ziemlich langweilig.
Gott sei Dank.
Ja, und jetzt steht die Wiesn an. Da freuen wir uns. Da produzieren wir ja auch ein paar coole Rezepte, weil ich glaube, die Wiesn verbindet uns beide sehr. Wir beide lieben die Wiesn. Ich bin nach dem Abitur nur arbeiten gegangen in den Sommerferien, um mir die Wiesn leisten zu können, und zwar 17 Tage lang. Ich habe natürlich nicht jeden Tag getrunken, aber ich war 17 Tage jeden Tag auf der Wiesn. Und freue mich jetzt auf dieses Jahr, aber nicht, weil ich hingehe, sondern weil ich mich auf unsere Rezeptereihe freue.
Genau, die schaut euch einfach mal auf Instagram an. Also, viel Spaß dabei.
Tschüss.